ARD.
It has been 1 month since Ukraine agreed to unconditional ceasefire. And what we see on Russia's side, they are targeting civilians to cause as much pain as possible, which is not really showing that they want peace.
Das war die EU-Außenbeauftragte Kallas. Sie hat sich in einem ARD-Interview unter anderem über eine mögliche EU-Friedensmission geäußert, bezweifelt aber, dass Russland tatsächlich Frieden in der Ukraine will.
Die EU-Finanzminister sprechen in Warschau über eine europäische Verteidigung.
Die NATO fürchtet eine russische Aufrüstung im Weltall.
Donald Trumps Sondergesandter Witkoff hat mit Kreml-Chef Putin über den Krieg in der Ukraine gesprochen.
Außerdem spricht Witkoff heute indirekt mit Vertretern des Iran über dessen Atomprogramm.
Und Israel hat angekündigt, seine Militäroffensive im Gazastreifen auszuweiten. Hallo, ich bin Astrid Roller aus der Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ja, gestern hatten sich über 40 Länder der Ukraine-Kontaktgruppe bzw. der Koalition der Willigen in Brüssel getroffen. Darüber haben wir hier im Podcast auch berichtet. Mit dabei war auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und die hat unserem ARD-Studio in Brüssel am Rande des Treffens ein ausführliches Interview gegeben. Astrid, was hat sie denn da gesagt?
Ja, Kallas hat erst einmal hervorgehoben, dass sie es als ein Signal der Stärke sieht, dass so viele Länder die Ukraine unterstützen, und sie deutet das als Zeichen, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann. Kallas hat aber auch beklagt, dass es im Moment keine wirkliche Entwicklung hin zu einem Waffenstillstand gibt. Und sie sieht zurzeit nicht, dass Russland überhaupt Interesse an einer Friedenslösung hat. Die EU-Außenbeauftragte hat sich aber auch über mögliche europäische Friedenstruppen in der Ukraine geäußert. Und unsere Kollegin Laura Pickert fasst kurz zusammen, was sie dazu gesagt hat.
Für Friedenstruppen brauche es erstmal Frieden. Und von dem sei man noch sehr weit entfernt. Kallas weist darauf hin, dass es Klarheit braucht, was für einen Einsatz die Europäer wollen. Reine Überwachungs- oder friedenserhaltende Missionen hätten in der Vergangenheit nur selten funktioniert. Sie plädiert deshalb für eine klare Abschreckung Richtung Moskau. Allerdings, so die EU-Außenbeauftragte, sollten die EU-Mitgliedstaaten selbst entscheiden, zu welchen Schritten sie militärisch bereit sind.
Und das vollständige Interview mit Kaja Kallas gibt es übrigens in der ARD-Mediathek oder morgen Mittag um 12.45 Uhr im Ersten im ARD-Europa-Magazin.
Und um die Verteidigung Europas geht es heute auch in Warschau, am zweiten Tag des Treffens der Finanzminister der EU. Astrid, was ist da konkret das Thema?
Ja, Europa will und muss massiv aufrüsten, das ist bekannt. Gleichzeitig ist das Geld knapp. Es ist ja so, dass viele EU-Länder hochverschuldet sind. Da haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs ja schon geeinigt auf ein neues Kreditpaket von 150 Milliarden Euro. Und es soll für Verteidigungsausgaben Ausnahmen bei den EU-Schuldenregeln geben. Trotzdem aber bleibt die Haushaltslage angespannt. Und deshalb sprechen die EU-Finanzminister heute darüber, wie die Mitgliedsländer Investitionen in die Verteidigung besser miteinander abstimmen und sich zum Beispiel in Zukunft zusammentun. Und Einzelheiten dazu hat unser Kollege Jakob Meyer in Brüssel für uns.
EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis sieht Europa an einem Wendepunkt. Angesichts der schwerwiegenden Sicherheitsbedrohungen durch die russische Aggression muss Europa dringend seine Verteidigungsfähigkeiten aufbauen. Dies erfordert erhebliche und nachhaltige Investitionen in die Verteidigungskapazitäten und die europäische Verteidigungsindustrie. Dabei haben die Ministerinnen und Minister in Warschau über ein Diskussionspapier der Brüsseler Denkfabrik Bruegel beraten. Sie schlägt eine neue zwischenstaatliche Einrichtung vor, der auch nicht die EU-Länder wie Großbritannien beitreten könnten. Ein Einkaufsclub für Rüstungsgüter, damit europäische Länder nicht länger in vergleichsweise kleinen Stückzahlen, vorzugsweise bei heimischen Produzenten, einkaufen, was die Verteidigung gegen einen gemeinsamen Gegner teuer und wenig effizient macht. Bruegel-Experte Guntram Wolf.
Unsere Vorstellung ist, dass man mit gemeinsamen Projekten und gemeinsamer Finanzierung für diese Projekte eben diese Kosten dann senken kann und Märkte integrieren kann. Es geht also um sozusagen das Zusammenspiel zwischen Haushaltspolitik der Mitgliedsländer und der europäischen Haushaltspolitik und der Marktstruktur im Verteidigungsbereich.
Für die Bundesregierung ist wichtige Voraussetzung, dass es dabei um konkrete Vorhaben geht, sagt Bundesfinanzminister Jörg Kukis und verweist als Beispiel auf die Bundeswehrbrigade in Litauen.
Aber was wir immer brauchen, ist, dass der erste Schritt sein muss, konkrete militärische Zusammenarbeit, gemeinsame Verteidigungsinitiativen Europas. Wenn die bestehen, dann kann man sich über Finanzierung, über gemeinsame Finanzierung Gedanken machen.
Ja, und all das sind Maßnahmen für die Sicherheit Europas, also für unsere Sicherheit. Wir reden hier über die Fragen, wie wir uns hier vor Russland verteidigen könnten. Nun gibt es aber auch noch Sorgen, dass Russland nicht nur auf Erden, sage ich jetzt mal, angreifen könnte. Die NATO hat jetzt noch eine ganz andere Befürchtung. Worum geht's da?
Ja, die NATO befürchtet, dass Russland künftig auch Krieg im Weltraum führen könnte. Das klingt jetzt ein bisschen nach Krieg der Sterne, ist aber offenbar eine echte Bedrohung, vor der der UN-Generalsekretär Rutte heute in der Zeitung Welt am Sonntag gewarnt hat. Rutte sagt dort, uns sind Berichte bekannt, dass Russland die Möglichkeit prüft, Atomwaffen im Weltall zu platzieren. Und weiter, das ist sehr besorgniserregend, so Rutte.
Und wie könnten denn diese Waffen laut Rutte zumindest eingesetzt werden?
Ja, die Waffen richten sich nicht gegen die Erde, sondern sie könnten zum Beispiel gegen Satelliten eingesetzt werden, sagt der Generalsekretär. Auch so etwas könnte verheerend sein, denn ein Abschuss von Satelliten könnte auf der Erde ein Chaos auslösen, weil ja viele Systeme auf der Erde nur mit Hilfe von Satelliten genutzt werden können. All das erklärt Rutte. Und die NATO stellt sich da wohl offensichtlich auf neue Herausforderungen ein. Dazu gehört auch das Teilen von Geheimdienstinformationen unter den NATO-Partnern und der Aufbau von nationalen Weltraumkommandozentralen. Aber es sollen auch kleinere Satelliten entwickelt werden, die manövrierfähiger und besser geschützt sind. Rutte macht übrigens in dem Interview auch klar, wenn Russland künftig Atomwaffen im Weltall platziert, wäre das ein klarer Bruch des Weltraumvertrages von 1967. Das Abkommen sieht eine friedliche Nutzung des Alls vor und wurde damals von einem Großteil der Staaten ratifiziert, auch von Russland und den USA.
Dann kommen wir mal von möglichen künftigen Gefahren zum aktuellen Krieg Russlands gegen die Ukraine. Viele hoffen, dass dieser Krieg irgendwann enden kann und darauf drängen auch die USA weiter. Wir haben es im gestrigen Podcast angekündigt. Der amerikanische Sondergesandte Witkoff hat in St. Petersburg mit dem russischen Präsidenten Putin gesprochen, im Auftrag von US-Präsident Trump. Astrid, was ist denn dabei rausgekommen?
Ich glaube, das wüsste die ganze Welt gerne, aber da wurden wir alle enttäuscht. Das Treffen zwischen Witkoff und Putin soll mehr als 4 Stunden gedauert haben. So viel wissen wir. Aber Einzelheiten aus dem Gespräch wurden nicht bekannt. Kreml-Sprecher Peskow hatte vor dem Gespräch gesagt, dass ein diplomatischer Durchbruch nicht erwartet wird. Nach dem Gespräch sagte er, es könnte bald ein weiteres Telefonat von Putin mit US-Präsident Trump geben. Und, Zitat, die Gespräche zu den verschiedenen Aspekten einer Lösung des Konflikts um die Ukraine gehen weiter, sagt Peskow. Aber was das nun heißt, ist unklar. Trump wiederum hatte vor dem Gespräch gestern den Druck auf Moskau erhöht. Er hatte auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, zu viele Menschen sterben, jede Woche Tausende in einem furchtbaren und sinnlosen Krieg. Russland muss sich bewegen. Ob es das nun tut oder nicht, bleibt fraglich.
Steve Witkoff, Donald Trumps Sondergesandte für den Krieg in der Ukraine, ist gleichzeitig auch der US-Sondergesandte für den Nahen Osten. Und in dieser Funktion ist Witkoff heute früh gleich weitergereist und im Oman eingetroffen. Was soll dort mit wem besprochen werden?
Ja, in der Hauptstadt Maskat sollen nach jahrelanger Funkstille die Gespräche zum Atomprogramm des Iran wieder aufgenommen werden. Wir erinnern uns, seit Jahren besteht die Sorge, dass die Islamische Republik eine eigene Atombombe entwickeln könnte. 2015 hatten die 5 UN-Vetomächte, also die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien und außerdem noch Deutschland, deshalb ein Abkommen mit dem Iran geschlossen. Vereinbart wurde damals eine strikte Begrenzung der Atomaktivität im Gegenzug für eine Lockerung der Sanktionen gegen das Land.
Aber du hast es eben selber gesagt, momentan herrscht eigentlich Funkstille. Gilt dieses Abkommen heute überhaupt noch?
Da wird es ein wenig kompliziert. Ja, formal gilt es noch bis Oktober dieses Jahres. Aber Donald Trump zog sich in seiner ersten Amtszeit 2018 einseitig aus dem Abkommen zurück und führte auch wieder Sanktionen gegen Teheran ein. Der Iran wiederum fühlt sich seitdem nicht mehr an das Abkommen gebunden und hat damit begonnen, Uran über das in der Vereinbarung erlaubte Maß hinaus anzureichern. Außerdem wurden die ursprünglichen Kontrollen durch die Internationale Atomenergiebehörde IAEA eingeschränkt. Und der Chef der IAEA, Grossi, hat vor kurzem auf Folgendes hingewiesen: Der Iran verfügt mittlerweile über eine signifikante Menge an angereichertem Uran und der Weg zu einer Bombe ist nicht mehr weit. Das sei Anlass zur Sorge, so Grossi.
Was will nun also der US-Sondergesandte heute in den Gesprächen mit Teheran erreichen?
Donald Trump hatte dem Iran im vergangenen Monat direkte Verhandlungen über ein neues Atomabkommen angeboten und gleichzeitig mit militärischen Konsequenzen gedroht, falls Teheran einer Begrenzung seines Atomprogramms nicht zustimmen sollte. Darum hat er nun Steve Witkoff als Verhandler geschickt. Wobei die US-Seite betont, dass es sich um direkte Gespräche mit dem Iran handeln würde. Die iranische Seite legt allerdings Wert darauf, dass heute zunächst indirekt miteinander gesprochen wird. Man will direkte Gespräche nicht ausschließen, macht dies aber vom Ausgang des ersten Verhandlungstages abhängig. Und so hat das iranische Außenministerium heute erst einmal nur bestätigt, die indirekten Atomgespräche mit den USA unter Vermittlung des Oman haben begonnen. Die Gesprächspartner sitzen demnach in getrennten Räumen und übermitteln ihre Standpunkte über den omanischen Außenminister. Man darf also gespannt sein, was dabei herauskommt.
Schauen wir zum Abschluss noch in den Gazastreifen. Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas ist ja Mitte März ausgelaufen. Seitdem greift Israel wieder Ziele im Gazastreifen an, mit dem Ziel, die islamistische Hamas zu bekämpfen. Verhandlungen über eine neue Phase der Waffenruhe kommen zurzeit nicht voran. Astrid, wie ist denn die Lage dort?
Ja, Israel hat heute angekündigt, seine Militäroffensive im Gazastreifen massiv auszuweiten. Verteidigungsminister Katz hat da heute von einer Operation, so nennt er es, gesprochen, von der bald fast der gesamte Gazastreifen betroffen sein soll. Außerdem wurde die Bevölkerung im Gazastreifen dazu aufgerufen, die Kampfgebiete zu verlassen. Und Einzelheiten hat unser Kollege Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv.
Die israelischen Truppen rücken im Süden des Gazastreifens weiter vor. Verteidigungsminister Katz erklärte, ein großes Gebiet im Süden werde so wörtlich Teil der israelischen Sicherheitszone. Dort wurde ein militärischer Korridor errichtet, der die Städte Rafah und Khan Yunis trennt. Auch die Bewohner von Khan Yunis werden nun erneut vertrieben. Sie wurden aufgefordert, sich in Gebiete weiter westlich zu begeben. Khan Yunis war mal der zweitgrößte Ballungsraum im Gazastreifen. Während des Krieges hatten dort Hunderttausende Schutz gesucht. Es hatte aber immer wieder auch schwere israelische Luftangriffe mit vielen Toten gegeben. Israels Armee hatte zuvor erklärt, drei aus dem Gazastreifen abgefeuerte Raketen abgefangen zu haben. Hunderttausende Menschen wurden bereits vertrieben, seit Israel den Krieg in Gaza Mitte März wieder hochgefahren hatte. Durch das Vorgehen soll der Druck auf die Hamas und weitere Terrororganisationen erhöht werden, die noch immer 59 Geiseln in ihrer Gewalt halten. Seit dem 2. März, also seit fast 6 Wochen, lässt Israel zudem keine Hilfsgüter in das Gebiet. Dadurch verschärft sich dort nach Angaben von Hilfsorganisationen die humanitäre Lage massiv. Eine Delegation der Hamas ist zurzeit zu Verhandlungen über eine Waffenruhe in Kairo. Die Positionen liegen aber noch weit auseinander. Eine Einigung ist nicht in Sicht.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Astrid Roller aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.